Ja, heute geht's weiter in unserer Predigtreihe in der Apostelgeschichte. Das ist doch schon wieder einige Zeit her, dass wir die letzte Predigt gehört haben über die Apostelgeschichte. Das war sogar im letzten Jahr noch. Hat der Gunnar gepredigt am 27.12. über Apostelgeschichte 4, 1 bis 22 ging es damals. Und damit wir nochmal den Zusammenhang haben, versuche ich das kurz mal noch zu wiederholen, was da ungefähr drin vorkam. Es ging darum, dass Petrus und Johannes ins Gefängnis geworfen wurden oder vom Hohen Rat verhaftet wurden, dass die ihnen verboten haben, weiterhin im Namen Jesu zu predigen in Jerusalem. Und ich möchte gerne noch mal kurz was lesen aus Apostelgeschichte 4, die Verse 18 bis 22. Einfach damit wir den Zusammenhang noch mal haben und dann unseren heutigen Predigtext besser einordnen können. So, jetzt Moment, Apostelgeschichte 14, die Verse 18 bis 22. Sie, also sind die Leute vom Hohen Rat, ließen sie, das sind die Apostel, also Petrus und Johannes, dann wieder hereinrufen und geboten ihnen, überhaupt nichts mehr unter Nennung des Namens Jesu verlauten zu lassen und zu lehren. Doch Petrus und Johannes antworten ihnen mit den Worten: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wir unsererseits können es ja unmöglich unterlassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Jene fügten noch weitere Drohungen hinzu, ließen sie dann aber frei, weil sie keine Möglichkeit fanden, sie zu bestrafen, mit Rücksicht auf das Volk, weil alle Gott wegen des Geschehenen priesen. Denn über 40 Jahre war der Mann alt, an dem dieses Heilungswunder geschehen war. Also, Petrus hatte diesen Mann geheilt und im Zuge dessen gab es natürlich einen Volksauflauf, weil der geheilt wurde und Petrus hat die Möglichkeit genutzt, um zu predigen. Das hat dem Hohen Rat nicht gepasst und dann kam diese Verurteilung, die wir gerade gelesen haben. Also das ist die Ausgangssituation, in die unser heutiger Text anschließt und den möchte ich jetzt auch lesen und der steht auch in Apostelgeschichte 4 ab Vers 23 bis zum Ende des Kapitels, Vers 37. Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Nach ihrer Freilassung kehrten Petrus und Johannes zu den Ihrigen zurück und berichteten ihnen alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als jene es vernommen hatten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und beteten: Herr, du bist es, der den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, geschaffen hat. Du hast durch den Heiligen Geist zu unseren Vätern durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt: Was soll das Toben der Heiden und das eitle Sinnen der Völker? Die Könige der Erde erheben sich und die Fürsten rotten sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, es haben sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast in dieser Stadt, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Volksscharen Israels zusammengetan, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, blicke hin auf ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten Kraft, dein Wort mit allem Freimut zu verkündigen. Strecke deine Hand dabei zu Heilungen aus und lass Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus geschehen. Als sie so gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und verkündigten das Wort Gottes unerschrocken. Die Gesamtheit der Gläubiggewordenen aber war ein Herz und eine Seele. Und kein einziger nannte ein Stück seines Besitzes sein ausschließliches Eigentum, sondern sie hatten alles als Gemeingut. Zudem legten die Apostel mit großem Nachdruck Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab, und alle erfreuten sich großer Beliebtheit. Denn es gab auch keinen Notleidenden unter ihnen, alle nämlich, welche Ländereien oder Häuser besaßen, verkauften diese, brachten dann den Erlös aus dem Verkauf und stellten ihn den Aposteln zur Verfügung. Davon wurde dann jedem nach seiner Bedürftigkeit zugeteilt. So besaß Josef, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas, das heißt auf Deutsch Sohn der Tröstung, erhalten hatte, ein Levit aus Zypern gebürtig, einen Acker, den verkaufte er, brachte dann den Geldbetrag und stellte ihn den Aposteln zur Verfügung. Ja, als ich mir Gedanken gemacht habe über diesen Text, da ist mir das zugegebenermaßen vielleicht etwas abgedroschene Gelassenheitsgebet eingefallen. Das wurde mal von einem amerikanischen Theologen verfasst und man findet es immer mal wieder irgendwo abgedruckt als Spruch. Aber ich finde, es passt eigentlich ganz gut zu unserem heutigen Thema. Und dieses Gelassenheitsgebet geht folgendermaßen: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Warum denke ich, dass dieses Gebet ganz gut passt zu unserem Text? In den Versen 23 bis 31, da wird uns beschrieben, wie die Gemeinde auf dieses Predigtverbot reagiert, das ausgesprochen wird. Und sie wissen, dass sie an diesem Verbot jetzt erstmal nichts ändern können. Sie brauchen also eine gewisse Gelassenheit. Aber sie wissen auch gleichzeitig, an wen sie sich wenden können und wer da eingreifen kann. Und darum habe ich den ersten Punkt, der sich mit diesen Versen beschäftigt, einfach mal Bete genannt. Und der zweite Teil des Textes, die Verse 32 bis 37, da geht es um die Not der Armen in der Gemeinde und um die Bereitschaft der anderen, ihnen zu helfen. Hier ist also sozusagen der Mut gefragt, der etwas an der Situation ändert. Und darum heißt der zweite Punkt der Predigt: Handle. Also erstens bete, zweitens handle. Und bevor ich jetzt anfange zu handeln und die Predigt zu halten, möchte ich gerne noch beten. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir dein Wort haben und dass uns dein Wort auch so einen Einblick gibt in auch die Nöte der Gemeinde damals am Anfang. Vielen Dank, dass dein Wort ehrlich ist und dass wir daraus lernen können. Bitte hilf du uns, ja, zu verstehen, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Amen. Also der erste Punkt, bete, und da geht es eben um die Verse 23 bis 31. Johannes und Petrus, die hatten diese Gerichtsverhandlung oder diese Verhandlung vor dem Hohen Rat, wo ihnen verboten wurde, weiter von Jesus zu predigen. Und als sie dann freigelassen werden, da geht ihr erster Weg zu den Irigen oder zu den Iren, und damit sind nicht die Bewohner von Irland gemeint, sondern damit sind die Glaubensgeschwister gemeint. Und zu diesem Zeitpunkt gab es in Jerusalem schon über 5000 Gläubige. Und es ist klar, dass diese vielen Menschen, also es wird von 5000 Männern berichtet, dazu kommen sicherlich noch Frauen und Kinder, die auch geglaubt haben. Und zu diese über 5000 Menschen konnten sich natürlich unmöglich an einem Ort versammeln. Aber offensichtlich wussten Johannes und Petrus, wo sich zumindest einige von dieser Menge versammelt haben. Ob das draußen war oder in einem Haus, das wird uns nicht berichtet. Ist sicherlich auch nicht so wichtig. Aber wichtig ist die Reaktion der Gemeinde, zu der sie hinkommen. Johannes und Petrus kommen dorthin, berichten, was geschehen ist. Und dann wird gebetet. Wenn wir uns mal die Frage stellen, wie wir da reagiert hätten in dieser Situation. Also wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ich würde heute Morgen hier vorne stehen und müsste euch Folgendes sagen: Liebe Geschwister, ich hatte gestern oder vorgestern am Freitag eine Gerichtsverhandlung und uns als Freikirche wurde verboten, anderen Menschen irgendetwas über Jesus zu sagen. Wir dürfen nicht mehr von unserem Herrn sprechen. Die erste Reaktion wäre wahrscheinlich Schock. Dann würden wir kurz beten und dann würden wir diskutieren. Sage ich jetzt mal einfach so. Aber die Geschwister in Jerusalem, die beten einfach. Wir lesen nichts von einer Diskussion. Wir lesen auch nichts davon, dass sie eine Demonstration organisiert hätten. Die starten doch nicht mal eine Online-Petition. Die beten einfach. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja doch irgendwie ein bisschen blauäugig, man kann doch nicht einfach nur beten, man muss doch auch mal was machen. Sicherlich muss man auch mal was machen, deswegen heißt der zweite Punkt, der Predigt ja auch handle. Aber wenn das Gebet bei uns nur noch das Ersatzrad ist und nicht mehr das Lenkrad, dann fehlt uns was ganz Entscheidendes. Und dann bringen wir uns um den Segen Gottes. Und die Geschwister hier in Jerusalem, die erleben, dass dieses Gebet erhört wird und dass sie danach die Freimut oder den Freimut haben, um von Jesus zu predigen, um weiterzusagen und dass sie, ja, sie diese Kraft bekommen, die sie brauchen. Und es geschieht nicht durch Diskussion, sondern einfach durch Gebet, durch Reden mit dem Herrn und der dieses Gebet erhört. Und auch wir als Gemeinde in Traunreuth haben Gebet sicherlich nötig. Gebet darum, dass Geschwister im Glauben wachsen. Gebet darum, dass Menschen wiedergeboren werden, dass sie zum Glauben finden. Gebet darum, dass die Ehen in unserer Gemeinde bewahrt bleiben. Dass die Singles den richtigen Partner bekommen, dass Kinder gut erzogen werden, dass Niedergeschlagene neuen Mut bekommen, dass niemand übersehen wird und so weiter. Es gibt ganz viele Gebetsanliegen, die wir haben und wir brauchen Gebet als Gemeinde. Und wenn du nicht für deine Gemeinde betest, wer macht es dann? Vor ein paar Monaten könnte man noch sagen, ach ja, das macht die Christel, die betet ja so gerne und die betet viel. Aber jetzt, betest du für deine Gemeinde, für deine Geschwister? Und wenn wir dieses Gebet von den Geschwistern hier in Jerusalem anschauen, dann fällt auf, dass sie ziemlich gelassen sind. Da ist keine Spur von Hektik oder von Panik oder von irgendeinem Aktionismus, sondern eher so ein gelassenes Bewusstsein dessen, dass Gott alles in seiner Hand hält. Wenn wir uns das Gebet anschauen, dann beten sie zuerst Gott als den an, der er ist, als den Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und ja, alles, allem Lebenden, was auf dieser Erde so kreucht und fleucht. Sie sehen, Gott ist der Schöpfer von allem und er steht auch über allem. Und jemand hat mal gesagt, schaue auf Gott, damit deine Probleme klein werden. Ich denke, das ist wahr, wenn wir uns bewusst machen, zu wem wir mit unseren Anliegen kommen, nämlich zu dem, der die Erde geschaffen hat und alle Sterne, die wir nachts sehen und dieses Weltall, das uns unendlich erscheint, dann wissen wir auch, dass es kein Problem gibt, was er nicht lösen kann. Denn größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Und dann merkt man in diesem Gebet von der Gemeinde in Jerusalem auch, dass sie sich im Wort Gottes auskennen. Denn sie zitieren hier aus Psalm 2, die Verse 1 und 2 und erkennen, dass genau dieses Wort aus Psalm 2 was mit ihrer Situation zu tun hat. Pontius Pilatus, der römische Statthalter und Herodes, der jüdische König, also Juden und Heiden, die haben sich gegen Jesus zusammengerottet. Und ja, möchten ihn umbringen oder haben ihn umgebracht. Und das beschreiben sie hier, diese Situation, das Sinnen der Völker, der Nationen, die sich gegen Jesus verschworen haben. Aber der Wortlaut von Vers 28, der ist eigentlich relativ überraschend, weil eigentlich würde man ja erwarten, dass die Geschwister in Jerusalem hier sagen, also die Pontius Pilatus und der Herodes, die haben sich zusammengetan, um Jesus, seinen heiligen Knecht, heimtückisch zu ermorden, obwohl er nichts Falsches getan hat. So ähnlich würden wir das vielleicht ausdrücken. Aber tatsächlich steht in dem Vers 28, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt haben, dass es geschehen sollte. Das war also der Grund für die Gelassenheit der Geschwister in Jerusalem. Sie wussten, dass das, was sie erleben, letztlich Gottes Ratschluss war. Sie wussten sich in Gottes Hand geborgen und sie wussten, wenn sogar diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, die damals Jesus widerfahren ist, dass der völlig Unschuldige ermordet wird, wenn sogar das ein Ratschluss Gottes war, dann konnten sie sich sicher sein, dass das, was ihnen jetzt geschieht, diese, ich sage es mal vergleichsweise, kleine Ungerechtigkeit, dass auch das Gottes Pläne nicht durcheinander bringen würde. Und diese Haltung der Geschwister ist denke ich, ein großes Vorbild für uns. Viele Menschen und auch viele Christen hier in Deutschland, die fühlen sich zurzeit auch ungerecht behandelt, vielleicht auch bevormundet, vielleicht auch sogar betrogen von dem Umgang der Regierung mit der Corona-Krise. Und mir geht es manchmal auch so, dass ich mich aufrege. Und als ich gestern ins Büro gefahren bin, da kam in den Nachrichten, im Radio kam was, und da ist mir auch der Kragen geplatzt. Und ich habe angefangen, mein Radio anzuschreien, weil ich mich so aufgeregt habe über das, was da kommt. Und weil ich irgendwie so frustriert war über die Aussage von irgendeinem Politiker über die derzeitigen Corona-Maßnahmen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, dass ihr irgendwie zermürbt seid, dass ihr, ja, irgendwie, weiß nicht, ja, zermürbt trifft es vielleicht ganz gut. Wo kommt es her? Warum geht es uns so? Ich denke, es liegt vor allem daran, dass wir zu sehr auf die Umstände schauen und zu wenig auf Gott. Wir fühlen uns irgendwo hilflos, weil wir denken, wir seien diesen Umständen ausgeliefert, die zurzeit ja natürlich auch viel von unserem Leben bestimmen. Wir denken, wir sind dem hilflos ausgeliefert, was so entschieden wird. Aber das sind wir nicht, weil wir nicht irgendjemand ausgeliefert sind, sondern weil wir wissen, dass Gott der ist, der dieses Weltgeschehen in seiner Hand hält. Er ist der große Weltenlenker. Und ihm entgleitet nichts, auch nicht die derzeitige Situation. Und einer meiner Lieblingsliederdichter heißt Paul Gerhardt, hat viele berühmte Kirchenlieder geschrieben. Und er hat in seinem Leben wirklich viel Schweres erlebt. Zum Beispiel die Pest und auch den 30-jährigen Krieg. Soweit ich weiß, sind die meisten seiner Kinder gestorben. Und trotzdem sind die Lieder, die er geschrieben hat, oft voller Hoffnung. Und ein sehr schönes Lied von ihm ist »Befiehl du deine Wege«. Und da heißt in der 7. Strophe: auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und das konnte er schreiben, obwohl er wirklich viel Schlimmes erlebt hat, in seiner eigenen Familie und auch in der Gesellschaft. Sein Vertrauen in Gott als den Regenten dieser Welt war nicht erschüttert. Und ich möchte von dieser Gelassenheit, die wir bei Paul Gerhardt sehen oder auch bei den Geschwistern in Jerusalem, würde ich mir gerne Scheibe abschneiden. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Sein Ratschluss muss doch zustande kommen, so wie es die Geschwister ja beten. Und deshalb lasst uns für unsere Politiker beten. Lasst uns darum beten, dass Gott sich in dieser Situation verherrlicht, durch jeden Einzelnen von uns und auch durch uns als Gemeinde, als Ganzes. Aber was für die derzeitige gesellschaftliche Situation gilt, das gilt auch für unsere ganz persönliche Situation. Wir haben ja alle unsere großen und kleinen Schwierigkeiten im Leben. Und wir dürfen mit all dem, was uns da bewegt, dürfen wir zu ihm kommen, der das All regiert. Ihm können wir unser Herz ausschütten in dem Vertrauen, dass er weiß, was er tut. Wir wissen nicht, was uns in dem Leben noch alles bevorsteht, aber als Christen wissen wir, wem unser Leben gehört. Und dieses Wissen kann uns Vertrauen, Zuversicht und auch Gelassenheit geben. Das war der erste Punkt. Bete. Und wir kommen zu dem zweiten. Handle. Ich lese nochmal die Verse 32, 34 und 35 aus unserem Text. Da ist es: Die Gesamtheit der Gläubiggewordenen aber war ein Herz und eine Seele. Und kein einziger nannte ein Stück seines Besitzes sein ausschließliches Eigentum, sondern sie hatten alles als Gemeingut. Denn es gab auch keinen Notleidenden unter ihnen. Alle nämlich, welche Ländereien oder Häuser besaßen, verkauften diese, brachten dann den Erlös aus dem Verkauf und stellten ihn den Aposteln zur Verfügung. Davon wurde dann jedem nach seiner Bedürftigkeit zugeteilt. Also schon faszinierend, wie das damals zuging in dem Gemeindeleben in Jerusalem. Und euch ist sicherlich aufgefallen, ich habe gerade einen Vers ausgelassen, den Vers 33. Und der scheint ja auch an dieser Stelle, wo er steht, irgendwie gar nicht so richtig reinzupassen, weil er ja den Gedankengang zwischen Vers 32 und 34 unterbricht. Und die Frage ist, warum hat Lukas, der ja die Apostelgeschichte geschrieben hat, unter der Leitung des Heiligen Geistes, diesen Vers hier zwischen reingeschoben? Warum gerade dort? Vielleicht deshalb, damit wir uns nicht zu sehr an dieser, ja, über die große Harmonie der Gemeinde und diese Gütergemeinschaft freuen, sondern dass wir mehr nach der Grundlage sehen, warum ist das denn so? Warum leben sie so? Und jetzt möchte ich den Vers 33 auch noch vorlesen. Da heißt: Zudem legten die Apostel mit großem Nachdruck Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und alle erfreuten sich großer Beliebtheit. Also die Auferstehung Jesu, das war die zentrale Botschaft der Apostel. Natürlich muss man auch über den Tod Jesu sprechen, sonst kann man nicht über die Auferstehung reden. In der Pfingstpredigt sehen wir das ja auch von Petrus, dass er auch den Tod erwähnt hat. Aber die Auferstehung war das große Wunder, war das göttliche Wahrheitssiegel und ist es bis heute unter dem Leben Jesu. Die Auferstehung Jesu hat bewiesen, dass er nicht einfach nur ein guter Mensch war oder vielleicht ein Spinner, wie ihn manche angekreidet haben, sondern es hat bewiesen, dieser Mann, das, was er gesagt hat, das muss stimmen, weil er hat seinen Tod vorausgesagt und seine Auferstehung und es ist wirklich so gekommen. Und wenn das alles so kam, dann muss das andere, was er getan hat und gesagt hat, auch stimmen. Die Auferstehung war der Mittelpunkt. Jesus, der Auferstandene, war der Mittelpunkt der Gläubigen in Jerusalem. Und weil sie an ihn geglaubt haben, weil sie ihn geliebt haben, deswegen waren sie auch bereit, die anderen zu lieben. Deshalb konnten sie ihren Besitz loslassen, um damit denen, die bedürftig waren, zu helfen. Und das war nicht irgendwie von den Aposteln verordnet. Wir lesen da nichts davon, dass die Apostel gesagt hätten, jetzt müsst ihr aber mal euer Haus verkaufen, eure Äcker verkaufen und es den Armen geben. Nee, das kam aus dem Herzen. Es war Ausdruck ihrer Liebe zu Jesus und zu den Geschwistern. Ich lese zurzeit ein Buch, da geht es ja um die Sowjetunion. Und als Stalin damals an die Macht kam in der Sowjetunion, da hat er die Kollektivierung eingeführt, die Kollektivierung der Landwirtschaft. Hat bedeutet, den Bauern wurden ihre Felder weggenommen, den Bauern wurden ihre Tiere und ihre Maschinen weggenommen und es wurde alles in großen Kolchosen zusammengefasst. Und das, was vorher den Einzelnen gehört hat, das sollte jetzt auf einmal allen gehören. Und die Bauern, die mitgemacht haben, die durften dann danach weiterhin als Arbeiter auf dieser Kolchose arbeiten. Und diejenigen, die nicht mitmachen wollten, die sich aufgelehnt haben, die wurden deportiert, kamen in Arbeitslager oder wurden direkt an die Wand gestellt. So lief es damals im stalinistischen Kommunismus. Und da sehen wir doch einen recht großen Unterschied zu dem, was wir in Jerusalem hier erleben. In Jerusalem, da ist das alles aus Liebe zu Jesus geschehen und aus Liebe zu den Geschwistern. In der Sowjetunion, da wurde es verordnet. In Jerusalem, da waren die Geschwister ein Herz und eine Seele. In der Sowjetunion gab es Mord, Hass und Unzufriedenheit. Und daran sehen wir, man kann so etwas nicht verordnen von oben. Funktioniert nicht. Sondern es muss von innen kommen. Es muss aus dem Herzen der Menschen herauskommen. Aber der Übergang, sage ich mal, von dem inneren Antrieb, den wir haben, hin zur äußeren Handlung, ist oft der Knackpunkt bei uns. Wir wollen das Gute, aber wir kommen dann doch nicht dazu, es zu tun. Wir wissen, was richtig wäre, aber wir tun es nicht. Und deswegen heißt der zweite Punkt ja auch handle, weil wir eben auch bereit sein sollen, das zu tun, wozu uns Gott bewegen möchte. In uns tobt ja sozusagen ein Kampf zwischen dem, was Gott will und dem, was wir wollen. Die Bibel nennt es einen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und die Frage ist, wem gehorche ich? Wer darf mein Handeln bestimmen? Hier in Apostelgeschichte 4 wird uns ein Mann vorgestellt, der heißt Barnabas. Der kommt hier zum ersten Mal vor und er wird später noch eine sehr wesentliche Rolle spielen in der jungen Gemeinde. Er geht mit Paulus auf Missionsreisen und hier lesen wir zum ersten Mal von ihm. Und dieser Barnabas, der hat von den Aposteln den Beinamen Sohn des Trostes oder Sohn der Tröstung bekommen. Er muss also jemand gewesen sein, der andere besonders gut trösten oder auch ermutigen konnte. Und das hat er offensichtlich nicht nur durch Worte getan, sondern auch durch Taten. Er hat hier seinen Acker verkauft, um mit dem Erlös aus diesem verkauften Acker die Bedürftigen unterstützen zu können. Später war Barnabas derjenige, der sich um Paulus gekümmert hat, als alle anderen Gläubigen in Jerusalem noch einen großen Bogen um Paulus gemacht haben, weil sie Angst hatten, der verstellt sich nur als Christen, ist in Wahrheit immer noch ein Verfolger der Gemeinde. Da war Barnabas derjenige, der sich um Paulus gekümmert hat, als einziger von den vielen in Jerusalem. Barnabas war der sich dann später auf der zweiten Missionsreise von Paulus dafür eingesetzt hat, dass Markus wieder mitreisen durfte, obwohl er auf der ersten Missionsreise sozusagen versagt hat, weil er die anderen verlassen hat auf dieser ersten Missionsreise. Dieser Barnabas war also ein besonderer Mann und hier beginnt seine Geschichte. Das Erste, was wir von ihm hören, ist, dass er seinen Acker verkauft hat. Und das war damals in der Gemeinde, ich sag mal, nichts Außergewöhnliches. Haben wir ja gelesen, dass das viele gemacht haben. Viele haben das, was sie hatten, verkauft und haben das, was sie dadurch erwirtschaftet haben, weitergegeben an die Armen. Ich möchte auf keinen Fall kleinreden, was da geschehen ist. So einen Acker zu verkaufen, ist keine Kleinigkeit. Aber in der Aufbruchsstimmung damals in Jerusalem, da war es ein Stück weit Normalität. Er war einer von vielen, die das getan haben. Und das war der erste für uns jetzt hier sichtbare Schritt seiner Hingabe an Jesus. Er hat damit angefangen, dass er bereit war, diesen Acker herzugeben und die Armen damit zu unterstützen. Und diese Hingabe an Jesus, das ist ein lebenslanger Weg. Aber diese Hingabe besteht aus vielen kleinen Schritten. Es ist nicht einmal der Riesenschritt, sondern es sind viele kleine Schritte auf dem Weg dem Lamme nach. Und das ist bei uns auch nicht anders. Auch wir sind immer wieder herausgefordert, unsere Hingabe durch kleine Schritte zu zeigen, durch kleine Handlungen. Vielleicht mal jemand anzurufen, uns Zeit zu nehmen für unseren Nächsten, eine nette Karte zu schreiben oder einen kleinen Besuch zu machen. Hingabe kann auch bedeuten, mal der alten Nachbarin beim Einkaufen zu helfen oder für sie zu erledigen. Treu zu sein in dem, was ich tue, auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Geduldig zu sein, auch wenn mich jemand oder etwas nervt. Und so gibt es viele, viele kleine Schritte der Hingabe. Und natürlich dann auch irgendwann vielleicht größere. Der Barnabas war dann später bereit, mit Paulus den Mittelmeerraum zu bereisen und Menschen das Evangelium zu bringen. Und Hingabe kann sich natürlich auch darin zeigen, dass ich was von meinem Besitz abgebe. Aber das ist nur ein Aspekt der Hingabe. Und ich glaube, dass Hingabe aus dem Bewusstsein wächst, dass mein ganzes Leben mit allem, was ich bin und habe, Jesus gehört. Und je mehr mir das bewusst wird, desto mehr wird sich es auch in meinen Handlungen zeigen. Und dann bringe ich nicht mehr mit so einer sauren Miene das Opfer dar, das von mir verlangt wird, oder tue den Dienst, für den ich mich eingetragen habe, sondern ich kann das dann voller Freude machen. In 2. Korinther 9, Vers 7 beschreibt Paulus das folgendermaßen, oder schreibt darüber folgendermaßen, da geht es auch um Opfer zu bringen. Jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, also wie der innere Antrieb ist, wie sein Herz ihn treibt, nicht mit Unlust oder aus Zwang, denn einen freudigen Geber hat Gott lieb. Bist du, bin ich, ein freudiger Geber? Tun wir das gerne, was wir tun? Wir haben die Predigt heute Morgen mit diesem sogenannten Gelassenheitsgebet begonnen. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Die Geschwister in Jerusalem, die hatten eine Gelassenheit, die sich auf das Wissen gründete, dass Gott alles in seiner Hand hält. Aber sie hatten auch den Mut, sich selbst und ihren Besitz hinzugeben, um Dinge zu ändern, die sie ändern konnten. Und ich wünsche uns, dass wir es ihnen gleich tun können. Amen.